Schön, dass Sie es wieder einrichten konnten. Lehnen Sie sich zurück, machen sich bereit für den Flug. Wir gehen zurück in die Emerging Markets und die Frontier Markets und folgen dem Imperativ der Diversifikation. Und als kleinen Bonus gibt es ein Blind Date vom Private Banking Kongress. Ich habe mit einem Portfolio Manager über einen Merger-Arbitrage-Ansatz gesprochen. Das ist allerdings ein Thema für die Developed Markets. Was ist eigentlich die künftige Rolle des US-Dollars und bleibt er so schwach? Was leiten wir aus der höheren US-Verschuldung, den potenziell fallenden US-Zinsen ab für die Internationalisierung unseres Aktienvermögens? Welche Optionen gibt es in den Emerging Markets, in den Frontier Markets, auf welche Dinge muss man achten? Und zur weiteren Diversifikation sprechen wir über Merger-Arbitrage-Portfolio-Modelle als Diversifikation für unser Aktienportfolio. Eine Aktienfolge, herzlich willkommen zur Folge 145 im großen Bild.
Nicht in Unternehmen investiert, die nur auf Hoffnung
warten. Der andere Verschuldungsgrad bleibt ja immer.
Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer
wieder. Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz.
Und ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit.
Und dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Desasterrisiken.
Was für Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme?
Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der hundertprozentig sicher ist.
In Springfield, they're eating the dogs.
Liebe Hörerinnen und Hörer, legen wir gleich los. Zunächst aber alle Daten, Fakten, die wir hier in dem Podcast zusammengetragen haben, geben wir Ihnen ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Und alle Impulse, die Sie hier erhalten, stellen keine Anlageberatung dar. Sie investieren stets auf eigenes Risiko. Mit Mario Timpanaro haben wir nach dem Private Banking Kongress, muss man schon fast sagen, ein Partnergespräch geführt. Und er nimmt uns mit in seine Überlegungen zur globalen Diversifikation, zur Rolle der Emerging Markets, zur Situation der Frontier Markets und zu der Frage, wie denn die ganzen Probleme, die sich gerade in der westlichen Welt anhäufen und auftürmen, auf die Emerging Markets wirken. Sind sie eher Risiko, sind sie Chance und welche Schlüsse kann man daraus ziehen? Was liebe ich an dem Gespräch mit Mario Timpanaro? Er ist unglaublich erfahren, er ist weltgewandt, er ist unabhängig und spricht Klartext. Und manchmal ist er sehr kantig und genau das kann uns doch helfen, uns unsere eigene Meinung zu bilden und nicht so diese schwammigen Narrative abbilden. Und für dieses Gespräch bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Jetzt kommt Werbung. Wie investieren institutionelle Anleger heute in private Märkte? Antworten darauf gibt die zweite Staffel des Podcasts Perspektiven in Private Markets von Cambridge Associates. Moderator Alex Kuriat, Büroleiter in München, spricht mit führenden Expertinnen und Experten über das VC-Ökosystem in Deutschland, Impact Investment und die Rolle von Family Offices. Erfahren Sie, welche Strategien in Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Secondaries den Unterschied machen und wie Cambridge Associates mit über 50 Jahren Erfahrung institutionelle Investoren weltweit begleitet. Hören Sie mal rein auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder unter cambridgeassociates.com/perspektiven. Werbung Ende. Nach einem langen Private Banking Kongress begrüße ich Mario Timpanaro von Akis bei uns im Podcast-Studio. Lieber Mario, willkommen zurück. Es wird Zeit, dass wir wieder sprechen. Es ist viel passiert und ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Lass uns doch vielleicht mal top-down auf die Welt schauen und überlegen, was hat sich eigentlich gerade getan. Wir haben, seit wir gesprochen haben und was auch immer noch was ganz intensiv diskutiert wird, Verschiebungen im Währungsbereich. Und die sind ja im Prinzip relevant für alle Allokationen und für alle Regionen, die wir hier aus Europa investieren wollen. Was ist deine Einschätzung dessen, was Donald Trump mit dem Dollar will, was er mit dem Dollar geschafft hat, in Anführungszeichen? Und was leitest du für Konsequenzen daraus ab für die Emerging Markets? Denn wir kommen ja am Ende wieder auf Vietnam zurück.
Gute Frage. Ja, es hat sich praktisch alles erholt, die internationalen Finanzmärkte. Und da gibt es nur etwas, was sich nicht erholt hat, das ist der US-Dollar. Vielleicht, meiner Meinung nach, sind verschiedene Gründe. Zum Ersten ist mal die Debt, die Verschuldung in Amerika, die zunimmt. Zum Anderen haben wir gesehen, dass ziemlich viele Europäer Geld repatriiert haben nach Europa. Das heißt, amerikanische Wertpapiere abgestoßen und europäische gekauft, da die gut gelaufen sind, aber nicht noch günstig bewertet sind. Das ist das eine. Meine Amerika, wenn man sich überlegt, was Amerika an Zinsen für Schulden pro Tag zahlt, und das sind Kleinigkeit von 3 Milliarden Dollar an Zinsen pro Tag, dann ist ja klar, dass der Druck macht auf Powell, dass er die Zinsen senkt. Jetzt haben wir das gestern gesehen. Non-Event war eingepreist, aber Amerika, vielleicht habt ihr gesehen, wurde auch die Bonität ein bisschen zurückgefahren. Amerika verschuldet sich. Amerika wird mit dem schwachen Dollar einen Vorteil haben, ihre Produkte im Ausland zu verkaufen. Auf der anderen Seite heizt du auch ein bisschen die Inflation höher. Man sieht auch, dass Trump Zeit gewonnen hat, indem dass er die 90 Tage mit China nochmals verlängert hat. Das hätte wahrscheinlich auch zu höheren Inflationszahlen geführt. Die sind ja eigentlich von 2,7 auf 2,9 angestiegen. Das hat der Markt so erwartet. Aber er versucht Zeit zu gewinnen. Und der Dollar ist halt meist die Leitwährung, die alte Commodity bezahlst du in Dollar. Aber wenn du zurückguckst, vielleicht kannst du dich erinnern, vor anderthalb Jahren haben die Chinesen mit Saudi-Arabien sich vereinbart, dass das Öl, das gekauft wird, in Renminbi bezahlt wird. Nun, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Renminbi oder irgendeine andere Währung die Dollarersatz sein könnte.
Ist die Vereinbarung eigentlich auch so umgesetzt worden? Weiß man das, dass tatsächlich das Öl in Renminbi bezahlt wird?
Also ich habe so gehört, das ist so bestätigt. Ja, es ist ein Paradigmawechsel, dass ein anderes großes Land wie China Renminbi und vor allem, dass Saudi-Arabien die Renminbi akzeptiert.
Ja.
Also es ist eine Möglichkeit, wir sehen auch wieder, dass die Silk Route ist lange weg vom Tisch gewesen. Das kommt wieder, ich sehe auch, und da sehe ich auch speziell in Vietnam, dass du neue Allianzen kreiert werden. Und das spielt zwischen zwei Welten. Und wenn ich mir überlege, China, und dann nimmst du in Indien noch dazu, dann bist du fast bei 3 Milliarden Menschen. Jetzt nimmst du noch die südostasiatischen Länder dazu. Das ist eine Macht.
Ja.
Das wird über 40% vom weltweiten GDP sein. Wobei zu sagen ist, dass nicht alle Länder über alles erhaben sind, aber es ist so, wie es ist. Es ist ein Gegenpol zu den USA. Da schlägt keine Kuh weg.
Nein, beim GDP muss man ja, glaube ich, nochmal sich vergegenwärtigen, dass die Gewichtung im Welt-GDP bei der USA bei, glaube ich, 16% liegt. Und das sind zwar die lautesten 16% weltweiten GDP, aber das hat ja mit der Gewichtung, die wir normalerweise im Aktienbereich suchen, überhaupt gar nichts mehr zu tun.
Genau. Also die Verschiebung ist unumgänglich, das hieß es. Da werden neue Allianzen geschafft. Und das braucht auch die Welt. Meine, was der Trump verursacht hat, ist eigentlich nichts anderes als Unsicherheit schaffen, sagen wir in Zürich. Und das verträgt kein Mensch. Wir Menschen können mit auch schwierigen Situationen umgehen, aber wir wissen, was Sache ist. Hier wird die Politik 180 Grad gedreht, abhängig vom nächsten Post. Also das finde ich ein Witz eigentlich. Die SEC sollte eigentlich da intervenieren, weil es ist marktmanipulierend.
Ja.
Es ist nicht gut.
Ob die SEC sich noch über den Weg stellt, ob wir das noch erleben, da bin ich mal sehr gespannt. Aber das ist wirklich ein interessanter Punkt, den du ansprichst, ja. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal feststellen, was alles so im Hintergrund gehandelt worden ist. Ich habe nur, um das als Anekdote einzufügen, mir diese Liste an Anleihen mal runtergeladen, die er gekauft hat. Das waren ja irgendwie so 500 Millionen Dollar Anleihen, die er privat gekauft hat, die alle entweder eine Laufzeit haben bis Ende 2025, wahrscheinlich so als Feigenblattanleihen. Die standen eher so auf der ersten Seite drauf. Sind drei PDF-Dateien, die man runterladen kann. Und dann kamen Anleihen, die laufen bis 2050, 2060. Und dann diese laute Forderung, bitte die Zinsen zu senken. Und dann kannst du sehen, dass die modifizierte Duration dieser Anleihen irgendwo bei 16-17% liegt. Also rein rechnerisch ein Prozentpunkt erzeugt genau diese rechnerische Kurssteigerung. Das ist schon lustig.
Ich glaube auch nicht an Zufälle. Ja. Also das liegt auf der Hand, dass ein markttechnischer Zug am Markt war, ja, und er sich damit ziemlich bereichert hat. Aber meine, die Nancy Pelosi hat, waren in Ausschüsse, wo wichtige Entscheidungen gefällt worden sind, und die SEC hat gar nicht reagiert. Also meine, dann kannst du sie gleich abschaffen. Meine, ich möchte nicht böse sein, aber Frontrunning, mhm, und das Ganze ist ja in Europa oder auch in Asien, ein bisschen weniger als in Europa, aber das wird rigoros bestraft. Aber mhm, meine, Trump hat sich herum alles Ja-Sager um sich herum. Also ja, es ist so, wie es ist. Die Frage ist, ob nächstes Jahr Powell nach wie vor Fed-Chef sein wird oder er da hinkommt. Also es wird sicher, die Spannung wird da sein und die News werden wir wahrscheinlich auch aufnehmen. Aber vielleicht hast du gesehen, letzte Woche hat der amerikanische Staat 10% an Intel gekauft. Mhm. Vor einer Stunde ist eine Nachricht rausgekommen, dass Nvidia $5 Milliarden in Intel investieren wird. Die Aktie Intel ist 30% höher. Also er hat der Amerikaner Reichtum geschafft. Und er ist ein good businessman.
Ja,
und
ja.
Das siehst du. Meine, ja, es ist so, wie es ist.
Also das ist das Ergebnis, so, wir leben den freien Markt sozusagen. Ja?
Ganz genau.
Die Ableitung daraus, dass die Zinsen in den USA sinken werden, verheißen ja auch erstmal wohl nichts Gutes für den Dollar und für die Dollarstärke. Und wenn wir das jetzt mal übersetzen in das Ergebnis für die asiatischen Staaten oder für mögliche Carry Trades mit dem US-Dollar oder die Finanzierungsbedingungen für die Emerging Markets, was kann man im Prinzip daraus ableiten?
Also die positive Sache ist sicher für die Emerging Markets, dass ihre Zinsen auf einen schwächeren Dollar kleiner werden. Ich habe das schon anfangs ja gesagt, den Investoren bei unserer Seite, kauft Schwellenmarktobligationen, das wird gut kommen, der Dollar wird brief bleiben. Und das ist, es ist eine Tatsache. Jetzt ist die Frage ja, wie will man einen Profit aus dem ziehen? Also einen schwachen Dollar. Also für die Amerikaner ist es ein Nehmen und ein Geben für die Inflation, was ich vorhin erwähnt habe, und für die Exporte. Ja, es wird interessant sein, die Schwellenmärkte sind sicher die großen Nutznießer von der Situation. Vietnam hat eine kleine Verschuldung in US-Dollar, nämlich 35% des Bruttoinlandproduktes, die Gesamtverschuldung von Vietnam. Darum steht Vietnam noch ein bisschen besser da, aber das war schon in der History, dass sie relativ kleine Dollarschuld haben, weil in Vietnam natürlich sehr viel Geld generiert wird, mhm, und auch da investiert wird.
Dann gucken wir nochmal direkt nach Vietnam. Also wie sind denn die volkswirtschaftlichen Situationen aktuell, was wir ja weiterhin sehen? Die Diskussionen um die Zollpolitik der USA haben dafür gesorgt, dass es außerhalb des Einflussbereichs der USA mehr Gespräche gibt. Selbst die Europäer haben sich wieder Richtung nach Asien gewandt und haben versucht, sich etwas mehr zu diversifizieren, unabhängiger zu machen von Umsätzen, die stärker bezollt werden mit den USA. Gibt es dort aus den Wirtschaftsräumen, die sich da bilden und die da wachsen, neue Impulse für Vietnam?
Für Vietnam mit Sicherheit. Mhm. Vietnam ist letztes Jahr mit 7% gewachsen, die ersten 6 Monate dieses Jahr mit 7,5. Der Staat hat sich das erste Mal so aus dem Fenster gelehnt und ich war ziemlich überrascht. Ich mache da Geschäfte seit 2012, ich kenne die Politik, kenne die Mentalität, dass sie eigentlich bis 2030 zwischen 8-10% wachsen werden. Und mhm, wir waren ein bisschen stark, was haben wir da nicht berücksichtigt. Es hat sich gezeigt, dass wir einen Zahn nicht wussten in unserem Puzzle im Dezember 2024. Und das sind die Domestic-Investitionen, Infrastruktur. Die werden bis 2030 1-1,5% am Bruttoinlandprodukt ausmachen.
Ja.
Sie können es, sie haben eine tiefe Verschuldung. Aber was der Staat jetzt diesmal macht, anstatt sich mit der Weltbank, die Asian Development Bank, das Ganze finanzieren, mhm, zu lassen oder externe andere Länder, ruft die Regierung die ganz großen Konglomerate in Vietnam, dies zusammen mit dem Staat selber zu machen. Das ist eine super gute Idee.
Also sozusagen eine PPP, Public-Private Partnership.
Genau.
Ja.
Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, weil in den letzten paar Jahren, wenn du so ein Wachstum hast, stell dir das mal vor, die letzten 33 Jahre durchschnittliche Wachstum mit 6,65. Ich meine, wir in Europa würden davon eigentlich nur träumen.
Ja, klar.
Aber das passiert nun mal in der Gegend vom Planet, wo auch die Regierung nicht den Unternehmen die Knebel in die Räder stellen. Und damit hast du da die Dynamik. Aber was auch die Regierung proaktiv macht, und das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich an Trump-Idee gut finde, ist, den Staatsapparat zu verkleinern. Mhm. Vietnam hat sich entschieden, letztes Jahr, dass er hat das in Kraft getreten, die Provinzen von 63 auf 34 zu reduzieren. Das erhöht die Effizienz. Und da müssen wir auch überall, ob es jetzt in Deutschland ist oder bei uns in der Schweiz, das Aufgeblähte wieder zurückmachen, die ganze Administration.
Schaffen wir das? Haben wir die Mentalität dazu? Haben wir die Politik, die sagt, wir müssen den Anteil der Beamten und die Anzahl der Behörden reduzieren?
Hast du eine Ersatzfrage?
Okay.
Ich weiß es nicht. Also es wird sicher unpopuläre Aktion sein. Also wir müssen wahrscheinlich ein paar Leute auf die Straße stellen müssen. Das ist so. Bei solchen Cuts on the long term ist das sicher richtig. Aber das wirst du wahrscheinlich, jetzt, du hast mich wegen Deutschland gefragt, mit der Konstellation der zwei großen Parteien wird das wahrscheinlich eher nicht der Fall sein. Aber ihr Deutschen müsst halt, ihr bekommt so viel Geld von Steuergeldern, ich weiß nicht richtig, wie es verteilt ist, aber irgendwo muss man doch ein bisschen in der maroden Bahn und Infrastruktur Geld investieren für die nächste Generation. Und darum bin ich ein Pazifist. Wenn du da hunderte von Milliarden Geld ausgibst für Militär, ich sehe die Bedrohung auch, ich bin nicht blind. Mhm. Aber dieses Geld fehlt exakt für die Infrastruktur. Da würde das am Land viel, viel besser dienen, da das Geld zu investieren. Aber wie wir aus dem Schlamassel rauskommen, aus der Nummer, das wird noch... Ich befürchte, es länger dauern und vieles Menschenleid über uns bringen.
Also um das vielleicht noch kurz ergänzend zu sagen, der deutsche Staatshaushalt kümmert sich sehr um die Rentner. Ein Viertel des Staatshaushalts geht in die Finanzierung oder Bezuschussung des Umlagesystems der Rente. Das offenbar sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen wird es ja auch quasi aus dem Steuerhaushalt subventioniert in dieser Höhe. Wo wir heute Morgen schon Diskussionen zum Thema Aktienrente hatten oder die Chance, dass sich jeder, der in Deutschland einer Arbeit nachgeht, durch eine Aktienrente einen Sachwert aufbauen könnte. Aber das ist eine Diskussion, die wird in Vietnam noch nicht so geführt.
Nein, aber es ist eine Diskussion, die wir endlich mal vorantreiben sollten. Mhm. Wir sollten ein bisschen mehr von den Anglosachsen lernen, auf längere Zeit Aktienportfolio, die Quoten zu erhöhen, das würde dann auch eine viel höhere Rente bedeuten, weil ich mache das jetzt seit 40 Jahren Investmentbanking, also wenn ich mir überlege, wo Aktien vor 20, 30 Jahren waren, dann hättest du einfach noch ein bisschen die Aktienquote in diesem Portfolio für die Pensionierung hochgeschraubt, würde das Bild ziemlich anders aussehen,
ja,
zugunsten der Empfänger.
Aber unabhängig von dem Renditegedanken, ein Unternehmen, der Anteil im Unternehmen ist ein Sachwert, der sich sehr aktiv den äußeren Bedingungen anpassen kann und muss und das auch tut. Und da kommt ja die Rendite letzten Endes her. Und das mit einem kleinen Teil des ersparten Vermögens einzubauen, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt in der Breite. Das können wir von den Amerikanern wirklich lernen.
Unbedingt. Auch in der Schweiz. Also
ja.
Das Problem ist, außer die Engländer, die Skandinavier haben uns das vorgezeigt, wie es geht. Also etwas Gutes zu kopieren ist nicht immer falsch.
Ja, ja. Aber nochmal, um nach Vietnam zu gehen, da haben wir also diese großen Infrastrukturausgaben. Du sagtest, die Verschuldung, die Neuverschuldung, um das zu stemmen, kann man sich leisten. Das Verschuldungsniveau ist, du sagst es,
35%
vom
Bruttoinlandprodukt.
Ja.
Das ist tiefer als die Schweiz.
Und das BIP wächst ja gleichzeitig sehr dynamisch. Das ist genau das, was wir in Europa eben nicht haben und trotzdem auch die Schulden dort steigen lassen. Und die Amerikaner wachsen eben auch deutlich stärker als die Europäer. Und man war ja immer so im Gleichgewicht, steigende Schulden, steigende Wirtschaftsleistung. das passt schon irgendwie. Jetzt sinkt vielleicht das Wachstum ein bisschen. Jetzt steigen die Schulden etwas schneller. Aber wir in Europa sind ja in beiden entgegengesetzten Richtungen viel extremer unterwegs. Kaum Wachstum, stark steigende Schulden, dann auch noch differenziert nach Ländern. Sehr, sehr riskant, würde ich sagen.
Es ist sehr riskant. Also was in Europa abgeht, ist so masochistisch veranlagt erstens. Es ist nicht 5 vor 12, es ist 3 nach 12. Wenn wir uns hier nicht den Druck geben, und ich spreche, ich bin Europäer, ich bin Schweizer, aber auch Italiener, wie du weißt, und Europa ist mir wichtig, dann müssen sich alle zusammenraufen. Das geht nicht. Wir sind, bewegen uns in komplett, wie du gut beschrieben hast, in gegeneinander, statt miteinander. Und das ist das große Problem von Europa. Europa hat was Gutes. Wir hatten 77 Jahre keine Kriege, das ist eine gute Errungenschaft. Die Menschen, die jungen Menschen speziell, können reisen. Das erhöht das Verständnis für die Kultur und die Toleranz auch. Und das ist das Schöne dran. Darum, die EU müsste sich mal zusammenraufen und mal die richtige Sprache sprechen. Aber auch die Regel, dass zum Beispiel, wenn ein Land dagegen ist, dass die Majority entscheiden darf und nicht, dass ein Querschläger das Ganze über Bord wirft, das sollte man tunlichst ändern. Und was ich jetzt sage, als Italiener auch, muss in Europa die gleichen Steuersätze für Corporates haben. Es ist nicht möglich, dass reiche Italiener nach Luxemburg gehen, nach Holland gehen. Also es ist, wie wenn wir einen Kampf austragen würden. Du hast einen Bazooka und ich habe ein Schweizer Messer. Ja. Das ist ja wohl klar, wer diesen Fight gewinnen wird. Ich finde, das sollte mal nivelliert werden und dann hast du mal kämpfst du mit gleichen Waffen. Und das wäre mal das Wichtigste überhaupt. Und dann wirst du sehen, dass plötzlich Leute auch in südlichen Ländern anfangen zu investieren, wo du zum Teil günstige Leute hast und du auch einen gewissen Wohlstand hast. Es muss in die Richtung gehen, aber die Politik, die politischen Mühlen malen nun mal so, wie sie malen. Und das ist sehr langsam. Aber ich hoffe wirklich, dass sich da die Politiker einen Ruck geben. Das würde ich wirklich, würde mir echt wünschen. Und das andere zwei, was in Russland und vor allem in der Ukraine passiert und das in Palästina, das ist ja menschlich ganz, ganz schlimm. Ja. Da musste man sich auch mal eine Stimme geben und mal sagen, jetzt stopp bitte mal. Aber eben, du und ich, wir werden es nicht ändern können.
Das stimmt, aber was wir uns vergegenwärtigen können ist, ich komme mal auf Vietnam zurück, auf diese großen BIP-Wachstumsraten, die sich ja in den asiatischen einzelnen Staaten immer sehr, sehr unterschiedlich auf die Gewinnwachstumssituation der Unternehmen, die dort wirtschaften, auswirkt. Jetzt bist du in Vietnam thematisch zu Hause. Was ist denn deine Perspektive für die Unternehmen, die dort jetzt mit diesen tollen Wirtschaftswachstumsraten ausgestattet sind und dort wirtschaften können?
Also was ich jetzt beobachte, vor allem die letzten 2,5 Jahre, ist, dass da ziemlich ein frischer Wind weht. Das hat auch mit der Regierung zu tun. Ich bin ja nicht Politiker-Fan, aber ich sehe, dass sie längst alte Reformen vorantreiben. Der Öffnungsprozess, das hat schon viel, viel länger stattgefunden. Aber was wichtig ist, dass der Staat den Unternehmungen den Rücken frei hält, um sich gut aufzustellen. Sie finanzieren sich mit billigem Geld. Vietnams Zinsen 4-4,5%, das war historisch low. Und das ist jetzt ein Spagat, wo die Regierung einfach in der Position ist, auch ausländische Direktinvestitionen zu bekommen. Mhm. Sorry. Und das ist wichtig, weil wenn du als Unternehmen 100, 200 Millionen von deinem Geld für eine Fabrik investieren möchtest, dann machst du vorher eine Due Diligence, die politische Stabilität, habe ich genug Arbeitskräfte, wie stabil ist das Land, wie gut kriege ich die Produkte aus dem Land, und das hat Vietnam in den letzten paar Jahren extrem gut gemacht. Ich gehe davon aus, dass das dieser Trend noch sicher 2-3 Jahre uns beibehalten wird, bevor es dann in eine Konsolidierung gehen wird, und das hast du schon bereits im letzten Quartal vom letzten Jahr gemerkt und im ersten Quartal 2025, als man eigentlich wusste, dass Präsident Trump diese Wahl wiedergewinnen wird. Da haben angefangen, chinesische Firmen in Vietnam Fabriken aufzustellen. Wohl wissend, dass Trump Punkt 2 eine ganze Tax-Story wieder aufblühen lässt. Das haben wir jetzt gesehen. Vietnam hat zwar erst die 46% gekriegt und dann hat Trump gesagt, 20. Bis heute hat die Regierung keine Stellung dazu genommen. Ich würde sagen auf Englisch, was not amused.
Ja.
Weil offenbar wurden viele tiefere Tarife ausgerechnet. Je nach Produkte zwischen 14%, 16%, 17%. Das gleiche übrigens für die Schweiz. Mhm. Also meine 39, das haben wir falsch gemacht. Also, da werden nach wie vor verhandelt hinter verschlossenen Türen. Wichtig ist für Vietnam, dass sie als Werkbank Chinas kannst du die nie replacen. Aber dass du auf der Tax-Seite, auf den Tarifen, nach wie vor ein Gap hast.
Ist deine Prognose, dass bei der Unterschiedlichkeit der Handhabung, der Behandlung der USA von China und Vietnam, Vietnam rein steuermäßig dadurch einen spürbaren Nachteil erhält, weil China vielleicht ein größeres Druckmittel hat und weil natürlich auch viele Abhängigkeiten amerikanischer Halbfertigketten und Kleinprodukte in China liegen?
Eine gute Frage. Ich meine, China kann eigentlich auch ohne die USA. Das sind 1,3 Millionen Volk. Vor Jahren versuchen sie den Wandel als Werkbank in eine Domestic Consumption zu führen. Ich bin nach wie vor überzeugt, das wird ihnen gelingen. Die andere Frage ist, wo bekommen die Amerikaner ihre Güter, wenn sie es nicht von den Chinesen bekommen?
Aus Detroit.
Genau. Und da wird das iPhone wahrscheinlich $3,000 kosten, das kann sich keiner leisten. Ich meine, wir wissen, dass die Amerikaner die Verschuldung pro Kopf nicht kleiner geworden ist, sondern eher größer. Aber man hat nicht eine Kreditkarte, man hat drei. Mhm. Die Zinsen für Minusgeld auf dem Account, so auf der Kreditkarte, ich möchte es nur mal wiederholen, das sind 20%. Mhm. Das ist eigentlich ein gutes Geschäft für die Kreditkartenanbieter.
Das heißt, was machen wir jetzt daraus? Also Vietnam als Baustein im Gesamtvermögen, die Emerging Markets als Baustein im Gesamtvermögen.
Ja.
Wie gesagt, es fand ja schon statt, dass wir uns versuchen, soweit es geht, von den Governance Risks der USA zu emanzipieren. Das haben ja auch die Amerikaner und andere Investoren gemacht. In Europa sind die Wachstumsraten gering. Wir haben hier im Rahmen des Kongresses so ein paar Portfoliomodelle besprochen, die ja durchaus eine gute Perspektive geben. Aber trotzdem können wir nicht an der Wachstumsmacht und an der globalen Wirtschaftsmacht der Emerging Markets vorbei investieren. Also wir nehmen als einen Baustein Vietnam. Und wie passen wir den sozusagen in unsere gesamtglobalen Überlegungen ein?
Ja, also ich gehe davon aus, dass die nächsten paar Monate ein bisschen pumpy sein werden.
Ja.
Diversifikation im Portfolio macht eh Sinn. Wo findet das Wachstum statt? Das ist sicher in dem Teil der Erde, in Südostasien. Aber nicht alle Staaten sind gut aufgestellt. Thailand, die politischen Unruhen oder die Problematik mit dem Ölpreis. Also ist gleich für mich logisch, du kannst China nicht außen weglassen. Du musst einfach ein aktiver Manager. Vietnam hat in der Gegend die beste Dynamik, das schlägt keine Kuh weg, sondern wird Vietnam nach wie vor top sein. Die Emerging Markets sind nicht alle gut. Mhm. Wir dann Südamerika angucken, das ist abhängig auch von der Dynamik. Ich sehe mehr Dynamik in Asien als in Südamerika, ganz ehrlich gesagt. Afrika, das hatten wir schon mal besprochen, ist für mich ein sehr interessantes Land, wo die Dynamik da wäre. Sie müssen sich auch emanzipieren. Das wäre wichtig. Japan ist immer so ein interessantes Land. Die haben zum Glück auch verstanden, dass sie die Zinsen erhöhen müssen, um eigentlich den Carry Trade, der wurde missbraucht, viele Hedgefonds.
Ja.
Das muss sich ändern.
Aber sind die höheren Zinsen in dem Umfeld für eine Volkswirtschaft, die es gar nicht mehr gewohnt ist, dass es Zinsen gibt und dass es Inflation gibt, nicht Gift?
Schau, Japan ist sehr speziell. Japan hast du Minuszinsen. Wenn du die Inflation anguckst und was der Bond rendiert, hast du Minuszinsen. Und da kommt es auch nicht von ungefähr, dass japanische Unternehmen oder Investitionen im eigenen Markt legen nicht 30% von Japanern investiert werden. 70% der Akteure, welche in Japan investiert sind, Ausländer. Mhm. Das muss man sich mal richtig überlegen. Wo gehen die Japaner hier mit dem Geld? Zum Teil in Vietnam, richtig. Wir haben Kunden aus Japan. Sie gehen nach Europa oder nach wie vor in die USA, weil da die Erträge erwirtschaften können und aus dem Schlamassel von Minus Interest Rate zu gehen. Also Japan, China, Vietnam, sehr interessant. Indien, zwar PI hoch, aber die liefen die Zahl. Price to Book ein bisschen zu hoch, meiner Meinung nach. Aber China ist halt mit Indien und China, das sind die großen Pole. Also wenn China mit dem Muskel zuckt, muss ich, glaube ich, jeder Warnmann sehen, ob du auch Amerika heißt, weil er braucht eben China, USA.
Und wir brauchen,
was ich merke, nur ganz kurz, ist, wenn ich auch mit internationalen Investoren spreche, ist Fakt, dass in jedem Portfolio die Emerging Market Quote viel, viel zu gering ist. Die Alten haben gar keine Emerging Markets. Und auf die nächsten paar Jahre ist das the place to be. 100%.
Also ich glaube auch, und da müssen wir sehr genau hinschauen. Und ich freue mich drauf, mit dir dann beim nächsten Mal nochmal zu schauen, was passiert ist. Für heute sehr, sehr herzlichen Dank für die Einblicke und für die Einschätzung. Wie immer kantig. Und für alle, die diesen Podcast nur hören und nicht sehen, sei gesagt, dass im Hintergrund schon der Kongress abgebaut wird. Wir haben hier Überstunden gemacht. Lieber Mario, für deine Überstunden sehr, sehr herzlichen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.
Immer sehr gerne. Danke, Christian.
Danke. Das Tolle am Private Banking Kongress, wenn man dort Podcasts aufnimmt, ist, dass man sich ab und zu mal dort auf dem Floor bewegen kann und sich einfach einen Portfolio Manager schnappt und mit dem ein Blind Date hat und über ein Portfolio spricht, mit dem man sich vorher noch gar nicht beschäftigt hat. Das war auch der Fall für mein Gespräch mit Dr. Sebastian Wenz, der den First Private Systematic Merger Opportunities managt, einem Merger-Arbitrage-Fonds, der ja in Europa wahrscheinlich schon längere Zeit durch die gesunkenen Zinsen ganz gute Voraussetzungen hat, vielleicht auch abhängig ist von der politischen Willensbildung beim Thema Fusion und Übernahmen, aber gleichzeitig jetzt in den USA wohl auf ein relativ gutes Umfeld trifft durch erwartet sinkende Zinsen, aber durch eine Regierung, die auch diese Fusionen in der Regel fördert. Hören wir dazu seine Meinung und können dann einordnen, ob ein Merger-Arbitrage-Portfolio für die Diversifikation unseres Aktienportfolios ein guter Baustein ist. Viel Spaß! Ich bin unvorbereitet auf unser Gespräch, aber bei mir ist im Rahmen des Private Banking Kongress Dr. Sebastian Wenz von der First Private Investment Management. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wenz.
Ja, vielen Dank.
Wir machen ein Blind Date. Sie haben einen spannenden Portfolioansatz, von dem ich nur weiß, dass er sich mit Merger Arbitrage beschäftigt. Und lassen Sie uns vielleicht mal am Anfang kurz beleuchten, in welchem Kontext Ihr Portfolio-Baustein in einem Gesamtvermögen anwendbar ist.
Ja klar, sehr gerne. Also bei Merger Arbitrage geht es ja um eine Aktienstrategie, die sich mit Unternehmensübernahmen befasst. Also ein Unternehmen ist an der Börse gelistet und soll dann von einem anderen Unternehmen, was entweder auch gelistet ist oder ein privates Unternehmen ist, von der Börse herausgekauft werden. Und weil das ein komplexer Prozess ist, der auch immer das Risiko hat, dass er von Behörden und oder der Politik verhindert wird, gibt es einen gewissen Risikospread, den man vereinnahmen kann. Das so im Kurzen, worum es in dieser Strategie geht. Es ist daher eine Strategie, die sich sehr gut für institutionelle, aber auch private Portfolios als Diversifikationsbaustein eignet. Es sollte jetzt nicht übermäßig in diese Strategie investiert werden, ist jetzt kein Ersatz für eine reine Aktienmarktstrategie oder eine Strategie, wo man ETFs als passiven Baustein kauft, um wirklich an dem Beta zu partizipieren, was man bekommt. Aber diese Strategie hat sehr gute Eigenschaften, weil sie, richtig umgesetzt, in einem guten Kontext, sehr unkorreliert zu so klassischen Betas wie Aktienmarkt, Gold oder auch Anleihen-Investments dienen kann und daher durch diese Diversifikation, gerade wenn es um Risiko-Return-Profile geht, einen deutlichen Mehrwert leisten kann.
Dann ist ja sozusagen der Freund oder der Feind dieses Modells die deutsche oder die europäische oder die Kartellbehörde aller Länder, die sich die einzelnen Mergers anschauen. Ne?
Genau, das sind so die, sag ich mal, Akteure in diesem Bereich, die dann auch wirklich einen Merger verhindern können, also wirklich eine Absage auch herbeiführen können, indem sie dann dagegen klagen oder es je nach Land auch direkt so verhindern können. Und das sind natürlich dann genau die Sachen, worum es bei einer aktiven Strategie geht. Also man kann Merger-Arbitrage auch passiv umsetzen. Das heißt, man kauft einfach alle Deals, also alle Merger, alle Übernahmen, die am Markt gehandelt werden. Man kann aber durch einen aktiven Ansatz hier deutlich Mehrwert schaffen. Also wir sehen, dass, und das ist ja sehr selten am Kapitalmarkt, der Durchschnitt der aktiven Merger-Arbitrage-Fonds deutlich besser abschneidet als die Benchmark, also ein passiver Ansatz. Und da muss man sich natürlich dann mit den Deals intensiv befassen. Man muss sich genau anschauen, um welche Details handelt es sich bei den Deals, um dann eine aktive Auswahl zu treffen. Also vielleicht einige Deals auch wirklich nicht ins Portfolio aufzunehmen, weil sie eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, nicht durchgelassen zu werden von den Behörden. Und das ist auch genau das, was wir als Ansatz gewählt haben. Wir haben einen quantitativen Ansatz. Wir nutzen KI, also Machine Learning Modelle, um eine Erfolgswahrscheinlichkeit für jede Übernahme zu berechnen. Und wir nutzen exakt genau die Daten, auf die auch die Kartellbehörden achten. Ja. Und die ganzen Politiker, also was ist der neue Market Share, den die beiden Unternehmen in diesem Zusammenschluss erreichen werden, um dann genau mit diesen Daten herausfinden zu können, waren die Behörden in der Vergangenheit eher geneigt, solche Deals durchzulassen oder sie zu verhindern. Das geht alles in unsere Wahrscheinlichkeit ein und damit können wir dann aktiv eine Deal-Auswahl treffen, um unser Portfolio bestmöglich aufzustellen.
Also es braucht sozusagen jede Menge Fundamentaldaten und es braucht eine Antizipierung von politischen Atmosphären, die einen Deal auch aufgrund des öffentlichen Drucks vielleicht zum Platzen bringen können.
Genau. Ja. Also wir sprechen hier in der Regel von drei Arten von Daten, die wir nutzen. Das eine sind Daten, die wirklich sehr dealspezifisch sind, also die wirklich in den eingereichten Dokumenten, in diesen Übernahmedokumenten zu finden sind. Dann haben wir die Fundamentaldaten, also alles, was sich wirklich mit den beiden Unternehmen, die an so einem Merger teilnehmen, befasst, dass wir das wirklich auswerten können, was sich auch die Kartellbehörden anschauen. Und dann, und das ist das Schöne auch an den neuen KI-Modellen, Sprachmodellen, also diesen sogenannten LLMs, die man heute überall findet, wir können ganz, ganz viele Nachrichten heute verarbeiten, wir können Meinungen verarbeiten, wir können politische, ja, sag ich mal, auch diese politischen Feinheiten verarbeiten, um dann rauszufinden, was ist die Stimmung eigentlich von den verschiedenen Ländern untereinander, von der Politik untereinander und daraus dann eine Meinung bilden, je nachdem, was da rauskommt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Merger entweder durchgelassen wird oder doch eine Gefahr besteht, dass er abgesagt wird.
Sprechen wir über europäische Mergers oder über einen globalen Ansatz?
Wir haben einen globalen Ansatz, der sich aber ausschließlich in den Developed Markets befindet. Das liegt daran, dass wir für unsere KI-Modelle natürlich auch eine gewisse Historie brauchen, um die Modelle dann zu trainieren. Wir haben mittlerweile über 45 Jahre Historie, die wir selber gesammelt haben, selber aufbereitet haben und gecleant haben, weil für diese Prozesse sind die Daten eigentlich das Gold, also das wirklich der wichtigste Baustein, den man haben kann. Und bei Emerging Markets ist es leider so, dass man der Historie sehr unsaubere Daten findet. Also die Datenqualität doch so gering ist, dass unsere Modelle hier keinerlei gute Ergebnisse erzielen konnten. Deswegen konzentrieren wir uns nur auf die Developed Markets, dort aber auf einen globalen Ansatz. Mhm. Größter Markt, wie fast immer am Kapitalmarkt, sind die USA.
Die aber noch ein bisschen im Winterschlaf sind, ne, durch die hohen Zinsen.
Die noch ein bisschen im Winterschlaf sind. Deswegen in unserem Portfolio finden Sie im Moment auch über 60% Nicht-US-Titel. Mhm. Also das heißt, wir haben schon einen Ansatz, der global sehr diversifiziert aufgestellt. Das ist auch ein Teil, womit wir wirklich herausgehen und unsere, also auch absichtlich in unserer Portfoliokonstruktion damit arbeiten. Nichtsdestotrotz wird USA auch fortschreitend einer der wichtigsten Märkte bleiben, weil einfach einer der größten Märkte und wir daher auch sehen, jetzt gerade im August waren wir in den USA so weit, dass es der beste Monat, was die Ankündigung von neuen Übernahmen angeht, seit, glaube ich, knapp 4 bis 5 Jahren war.
Ja, also geht ja einher mit allem, was wir von der Notenbank erwarten oder was Donald Trump auch möchte. Und da sind wir bei, genau bei dem politischen Druck, der ja dann letzten Endes auch zu antizipieren ist. Und ich glaube, da entsteht ja ein richtig übernahmefreundliches Umfeld. Das ist ja auch eine Bereinigung, die in den USA für ja fast 3-4 Jahre pausiert hat.
Genau, das ist auch unsere Überzeugung. Also wir sind überzeugt davon, dass die nächsten Jahre für die Strategie Merger Up eine sehr alte Strategie. Also sie gibt es seit über 40 Jahren am Markt, gibt es Fonds, die sich damit befassen. Aber dass wir jetzt in den letzten 3 Jahren eigentlich ein sehr schwieriges Umfeld gesehen haben, es waren wenige Ankündigungen, weil politisches Umfeld nicht gut war. Private Equity Akteure sind zurückgegangen, weil die Zinsen hoch waren. Mhm. Das heißt, es war sehr wenig Volumen. Und dann gab es sehr viele Absagen, weil auch gerade in den USA die Biden-Administration sehr gezielt gegen Merger vorgegangen ist. Und wir, nicht nur wir, auch alle Investmentbanken und Marktteilnehmer erwarten ein deutlich freundlicheres Umfeld. A, was natürlich jetzt die politische Einstellung gegenüber Unternehmensübernahmen angeht, als auch natürlich jetzt die Erwartung, dass die Fed nachzieht, was ja schon bei anderen Zentralbanken der Fall war, die Zinsen zu senken, sodass auch Private Equity wieder zurück ins Spiel kommen kann. Und die sitzen, allgemein bekannt, ja auf sehr hohen Cash-Reserven, das heißt Geld, was sehr gerne ausgegeben werden möchte. Und daher erwarten wir eine Vielzahl von Mergern, die jetzt über die nächsten Jahre in den Markt kommen. Und das erlaubt uns natürlich gerade mit einer quantitativen Strategie super diversifiziert aufgestellt zu sein, sodass hier natürlich dann auch jeder Investor davon profitieren kann.
Und in welcher Weise kann man in dieses Modell investieren? Gibt es eine Usage-Struktur? Gibt es andere Rechtsrahmen, in die man da investieren kann?
Genau, also gibt es natürlich weltweit von allen Marktteilnehmern ganz verschiedene Strukturen. Wir bieten es auch in verschiedenen Strukturen an, einmal als UCITS-Format. Also wir haben einen eigenen UCITS-Fonds, der auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen ist. Ansonsten auch immer über Spezialfonds oder sogenannte Managed Accounts, also auch wirklich für größere Kunden, institutionelle Kunden, die eigene Plattform haben. Auch hier können wir dann ganz gezielt mit eigenen Richtlinien eine Strategie für den Investor umsetzen.
Historisch, was ist die jährliche Performance, die man so grob gesehen hat?
Das ist natürlich auch abhängig von dem Risiko, was man nimmt. Wir haben jetzt bei unserer Strategie, die seit knapp 9 Jahren live am Markt gehandelt wird, ein Risikobudget von ungefähr 6% Volatilität pro Jahr angenommen und haben es damit erreicht, einen Return von knapp 9% zu erreichen. Das hängt aber je nach Risikobudget ab, dass auch deutlich höhere Returns möglich sind, wenn man mehr Risiko geht. Also das heißt, deutlich mehr Deals dann auch in der Höhe aufsummiert in das Portfolio aufnimmt oder halt auch mit weniger Risiko investiert. Also das gibt es am Markt. Das heißt, Strategien, die dann eher so 2-3% Risiko haben. Wir haben uns da relativ in der Mitte positioniert, weil wir denken, das ist eigentlich so ein Sweet Spot für diese Strategie. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, in welchem Zyklus wir uns befinden. Also gerade die letzten 3 Jahre waren ein bisschen schwächer, wo wir deutlich niedrigere Renditen gesehen haben. Dennoch immer noch positiv und auch gerade in so Jahren wie 2022 sehr diversifizierend zu den Anleihe-Betas und Aktien-Betas. Ja. Starke Jahre waren 2017, 18, 19 und auch dieses Jahr und auch schon letztes Jahr sehen wir wieder sehr oder deutlich höhere Returns als die Jahre davor.
Spannend. Herr Dr. Wenz, vielen, vielen Dank für diese Einblicke und wir verfolgen mal, ob die Tauzeit in den USA, was die Zinsen und auch den M&A-Markt angeht, zuträglich ist für diesen Ansatz. Und dann sprechen wir vielleicht wieder und dann gucken wir mal, was Sie alles in den USA realisieren könnten.
Ja, ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank für heute. Dankeschön.
Danke.
Das war eine neue Folge von Das große Bild. Mein Name ist Christian Hammes, ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer und wir machen diesen Podcast für meine Berufskollegen, für professionelle Anleger, für alle, die in unserer Branche arbeiten und für alle, die sinnvolle und schlaue Anlageentscheidungen treffen wollen. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar und wenden Sie sich bei allen Themen gerne unter bild@pensum.pictures an mich und die Redaktion. Und wenn Sie über die Taktiktafel hörbar und sichtbar werden wollen, hinterlassen Sie ein Video oder eine Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Mailbox unter 0151-4160-1133. Und wenn Sie als Werbepartner ermöglichen wollen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, sind Sie in besten Händen bei Vanessa Blome und dem Marketing der Edelstoff Media GmbH. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Das große Bild ist eine Produktion von Pensum Pictures für das Private Banking Magazin und ETA Family Office. Audioredaktion im Studio des Private Banking Magazin, Martin Vornweg-Brückner. Vermarktung Vanessa Blome. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Alles Gute, bis dahin.